Herzlich willkommen zum Podcast Living Transformation. Der Podcast für agile und digitale Transformation. Was ist Transformation? Wie kann agile Zusammenarbeit gestaltet werden? Und was bringt Agilität? Diese und weitere spannende Fragen diskutieren wir in diesem Podcast mit unseren Gästinnen. Euch erwarten hilfreiche Erfahrungen aus der Praxis und Einblicke in die Hürden in Organisationen unserer Gästinnen.
So, herzlich willkommen zum Podcast der Living Transformation, dem Podcast über moderne und zukunftsorientierte Transformationsarbeit. Ich habe einen Gast heute bei uns hier im schönen Düsseldorf, den Jörg von Compleo. Bevor ich dich vorstelle, stell dich doch selber mal vor und sag ein bisschen was zu deiner Person. Was machst du so und vielleicht auch zwei, drei Dinge zu deinem Privatleben? Das interessiert unsere Hörer und Hörerinnen vielleicht auch.
Sehr, sehr gerne. Danke, Mario. Mein Name ist Jörg, bin 44 Jahre alt, seit November 2022 an der Spitze der Compleo, aber da kommen wir ja gleich noch dazu. Glücklicher Vater von vier Kindern und sehr glücklich verheiratet, wohne in Bochum nach einer fünfjährigen Abstinenz in Bayern. Bin ich im Zuge der Compleo-Übernahme oder der Position bei Compleo wieder zurückgezogen. Wenn ich dann mal Zeit habe und mir das die Arbeit erlaubt, sitze ich leidenschaftlich gerne im Cockpit. Ich habe bei einem Fliegerverein angefangen, meine Passion zum Hobby zu machen. Bin leidenschaftlicher Hobbypilot und fliege so viel, wie es geht, weil es zwei wesentliche Sachen mir gibt, auch für so ein bisschen Work-Life-Balance. Zum einen sieht die Welt von oben verdammt friedlich aus, was im realen Leben nicht immer so ist. Und dadurch, dass du bei der Fliegerei rund um die Uhr wirklich beschäftigt bist, bekommst du den Kopf frei. Also das ist für mich auch so ein bisschen mentaler Spa-Bereich, das Flight Deck. Ja.
Ist ein interessantes Hobby. Ich hatte vor, ich glaube, 15 Jahren mal auch darüber nachgedacht, aber eher aus einer pragmatischen Sicht. Dadurch, dass man mit so einer kleinen Cessna mal eben im Flughafen anfliegen kann und dann unheimlich Zeit auch spart, war das sehr, sehr interessant. Aber dann aber auch, und da hast du Respekt, das ist schon eine harte Ausbildung. Ne?
Ja, es klingt auch immer so ein bisschen elitär, das ist es aber gar nicht. Also ich habe das Glück gehabt, dass ich in einem Fliegerverein angefangen habe, da ist alles ein bisschen günstiger. Kann man sich durchaus auch immer mal so ein bisschen zur Seite legen. Und dann habe ich die Stufe zum Fluglehrer gemacht und dann fliegst du, ohne was dafür zu bezahlen, weil du halt neben den Flugschüler hast. Und dann macht es noch mehr Spaß, weil es das Konto ein bisschen schont. Aber ja, es ist eine sehr herausfordernde Ausbildung, aber unglaublich spannend und macht wahnsinnig Spaß.
Also wenn du nächstes Mal dann deine Flugstunden sammeln musst, ich weiß ja, du musst da einige sammeln, sag mal Bescheid, dann machen wir das nächste Podcasting auf dem Weg nach Sylt.
In 3000 Fuß, das machen wir, sehr, sehr gerne.
Gut, also Steuerung, wir haben das Thema Compleo gerade angesprochen, da bist du neu in dem Driver Seat sozusagen oder am Steuerknüppel mit dem Peter, deinem Kollegen, ja zusammen. Wie bist du denn da angekommen? Also ich habe ja Compleo selber oder beziehungsweise die Vorgänger von Compleo war ich vor 4 Jahren mal bei der E.ON. Was hat sich denn da getan seit vor 4 Jahren, als es noch E.ON teilweise Innogy war und dergleichen?
Hat sich eine ganze Menge getan. Also E.ON/Innogy war ja ein Drittel der Compleo. Das heißt, für die, die sich vielleicht mit der Compleo noch nicht so beschäftigt haben, die Compleo ist eigentlich ein Zusammenschluss aus 3 Ladesäulen oder Ladeinfrastrukturherstellern für Elektrofahrzeuge. Und 2 davon haben auch noch ein zweites Geschäftsmodell gehabt und das war der Betrieb von Infrastruktur, also Backend-Betrieb und Abrechnung. Das war die ehemalige Wallbe aus Ostwestfalen, typisches Startup. Jeder macht alles, jeder arbeitet 24 Stunden, keine Strukturen, keine Prozesse. Das war die Ur-Compleo, das war eine Ausgründung, eine Business Unit aus einem Schaltschrankhersteller, für diese Schaltschränke, die auf der Straße stehen. Die haben dann irgendwann 2 Ladebuchsen da eingebaut und dann waren das Ladesäulen. Und das war eben die Innogy E-Mobility Solutions, die der Nachfolger der sogenannten RWE-Effizienz war. Also RWE hat 2008, damals als dieses Thema Elektromobilität aufkeimte, sehr, sehr früh sehr viel Geld rein investiert und hat sich zum Ladesäulenhersteller und Betreiber avanciert, mit sehr viel Erfolg. Und dann ist aber leider das passiert, was im großen Konzern sehr häufig passiert. Wenn Krisen kommen, wird im Gießkannenprinzip gearbeitet. Dann muss jeder Bereich so seine Contribution geben. Das heißt, man hat in gewisser Weise im Hochlauf der Innovation oder im Peak der Innovation der Ladeinfrastruktur Investitionen zurückgefahren und hat damit diesen Bereich so ein bisschen die Luft zum Atmen genommen. Dann kam dieser Merger aus der RWE, Innogy, E.ON. Ja. Dann wanderte der Bereich rüber zur E.ON. Die E.ON sagte, oh, ist nicht Core Business, macht irgendwie keinen Sinn. Lass mal verkaufen. Für sehr viel Geld hat man sich damals zumindest vorgestellt und dann kam so die brutale Marktrealität und dann hat man es mehr oder weniger abgegeben. Die Compleo hat die Innogy E-Mobility Solutions übernommen. Und das ist dann auch schon die Herausforderung gewesen. Ich bin 2022, kurz nach der Übernahme im April, Geschäftsführer der Software-Sparte geworden. Also habe die Aufgabe gehabt, aus diesen zwei rudimentären Backend-Systemen eine Gesellschaft zu machen, die auch kommerziell erfolgreich arbeiten kann. Da haben wir ein relativ glückliches Händchen gehabt und das ist dem Aufsichtsrat der Compleo-Gruppe, der Mutter, auch irgendwann aufgefallen. Und die kam dann im August 2022 zu mir und haben mich gefragt, ob ich mir vorstellen kann, das auch auf Gruppenebene mir mal anzuschauen. Weil die Compleo zu dem Zeitpunkt schon in arge Schwierigkeiten gekommen ist. Es ist ein börsennotiertes Unternehmen gewesen, der Aktienkurs ist stetig zurückgegangen, Kapital war langsam auch dann limitiert, auch frisches Kapital war dann in so einem Zustand natürlich schwer zu bekommen, Investoren glauben dir nicht mehr, die Banken glauben dir nicht und da fing so ein bisschen die Herausforderung an und zusätzlich zu der nie stattgefundenen Post-Merger-Integration, also es waren immer noch drei Unternehmen in einem, und dann noch diese finanzielle Anspannung und eine Marktanspannung, weil signifikante Förderungen in Deutschland für Infrastruktur weggebrochen sind. Und so habe ich dann den Pilotensitz übernommen.
Du hast gerade schon angesprochen, es waren eigentlich drei Unternehmen in einem. Wie hat sich das so von der Arbeitsweise und dann halt auch in den Prozessen, Organisationsstrukturen, in der Firmenkultur, wie konntest du das beobachten, dass das drei Firmen waren und welche Vor- oder Nachteile? Aber eigentlich würde ich ja sagen, du hast das Startup, was agil ist, was flexibel ist. Dann hast du den Konzern mit den Connections, alles in einem Sack rein und du hast die perfekte Compleo, oder?
Ja, wenn es so einfach wäre. Ich glaube, was viele auch völlig falsch einschätzen, die sich so das erste Mal von außen mit der Agilität beschäftigen. Agilität heißt nicht gleich Chaos. Und jeder macht alles oder jeder macht, was er will. Sondern Agilität ist eigentlich die beste, für mich die beste Methodik, um auf eine sich ständig ändernde Umgebung zu reagieren. Mhm. Und die haben wir in der Ladeinfrastruktur. Das heißt, eigentlich waren die Voraussetzungen alles andere als perfekt, weil ich hatte diese Startup-Mentalität der Wallby, die gewohnt waren, dass sie in alles reingehen können, dass auch Unternehmensführung durchaus ganz tief in die Details einsteigt und alles overruled. Ich hatte die Ur-Compleo, die sehr, sehr stark entwicklungsgetrieben war, wo die Entwicklung quasi das Königreich war und die Hoheit über alle Prozesse hatte, so sie denn dann existierten. Und der Rest stellte sich hinten an. Und ich hatte die Innogy, die sehr, sehr viel richtig gemacht haben, auch sehr viel schon Prozesse etabliert haben, sehr viel Strukturen aufgebaut haben, aber natürlich in einer Umgebung eines Großkonzerns dann auch relativ wenig flexibel sind und an ihre Grenzen kommen, wenn Prozesse plötzlich einstürzen, weil zum Beispiel die E.ON als Verkäufer Systeme nicht mehr weiter zur Verfügung gestellt hat oder eben Prozesse nicht mehr funktioniert haben, weil Stakeholder rausgefallen sind. Und dann, was ich vorgefunden habe, war halt so dieses typische pure Blockade. Das heißt, die Compleo-Mitarbeiter, die seit 2009 Ladeinfrastruktur entwickelt haben, die sagen, die Innogy mit den großen Prozessen, die Innogy-Kollegen sagen, ja, hätten wir Prozesse, würde es einfacher sein. Die Wallby sagt, das ist alles Quatsch, wir müssen doch. Und wir müssen bis morgen eine neue Ladesäule fertig entwickelt haben, weil der Markt will das. Also es sind diese ganz typische Clash of Cultures, der eine Post-Merger-Integration auch wirklich kommerziell in den Ruin führen kann. Ja. Der war bei der Compleo so ausgeprägt, wie ich das noch nie erlebt habe.
Ja, ich kenne das von, als damals E.ON und Innogy teilweise zusammengekommen sind. Da kamen auch zwei Kulturen aufeinander, die E.ON eher als konservatives und die Innogy. Ich meine, die Innogy hat ja was richtig Cooles geschaffen. Das hätten wir vor 15, 20 Jahren nie gedacht, dass aus dem RWE, dass da nochmal eine Marktwahrnehmung sich ändert, auch zu was Modernem, aber auch Employee Branding. Das heißt, ich habe Workshops mit Innogy-Kolleginnen und Kollegen gemacht, die waren total begeistert, für diese Innogy zu arbeiten. Und dann sind die beiden Unternehmen zusammengekommen und ich hatte Gespräche mit E.ON-Kollegen, nach dem Motto, oh, jetzt haben wir die gekauft, jetzt müssen die unsere Kultur nehmen. Und ich glaube, da ist auch einer der, du hast es bei Compleo genannt, der Bruchpunkte, wenn man das falsch angeht, dass man nicht akzeptiert, ja, wir haben hier was Neues, was geschaffen wird und nicht irgendwer übernimmt irgendwen. Genau. Das führt mich so ein bisschen zu der Situation, ihr habt ja dann aus dieser Insolvenzsituation sozusagen nochmal Kapital bekommen, oder es ist eigentlich viel mehr als Kapital, es ist Know-how, sind Kolleginnen und Kollegen, ja. Nämlich dann ist die Kostal auf die Landkarte getreten. Ja. Was ist denn da passiert und welchen Einfluss hatte das oder hat das vielleicht noch?
Ja, das hat einen sehr, sehr großen Einfluss, weil wir erinnern uns zurück, als ich im November 2022 den CEO-Posten für die Gruppe bekommen habe, ja noch keine Post-Merger-Integration stattgefunden hat. Sondern ich sollte mir das anschauen, habe mir das angeschaut, gemerkt, okay, du kommst nicht weiter, du musst erstmal das Unternehmen strukturieren, Post-Merger-Integration machen und daraus eine Compleo schaffen. Dann kam die finanzielle Anspannung, das heißt, es war relativ schnell klar, dass nur durch eine Insolvenz in Eigenverwaltung das Unternehmen zu sanieren ist. Insolvenz hat in Deutschland immer noch einen sehr, sehr negativen Touch. Das muss es gar nicht, weil Insolvenz in Eigensanierung oder in Eigenverwaltung ist ähnlich wie Chapter 11 in den USA ein Sanierungstool. Also man kann ein Unternehmen dadurch sehr, sehr gut wieder stabilisieren. Das haben wir eingeläutet, aber das macht mit den Köpfen natürlich sehr, sehr viel. Für die Belegschaft war, für die Kolleginnen und Kollegen, war das das Ende der Welt, das Ende der Compleo und auch für viele Stakeholder. Das heißt, in der Insolvenz, die 7 Monate gedauert hat, haben wir auch keine Gelegenheit gehabt, wirklich am Unternehmen, an der Struktur, an Corporate Culture, an Philosophie, an Werten zu arbeiten, sondern es ging um blankes Cashflow-Management, damit du überhaupt durch die Insolvenz durchkommst, um einen Investor an Bord zu holen.
Ja.
Was uns sehr, sehr positiv gestimmt hat, war, dass wir in dem M&A-Prozess in der Insolvenz sehr viele bietende Parteien hatten, sehr viele Interessenten. Am Ende ist es Kostal geworden, weil Kostal ein sehr attraktives Angebot abgegeben hat, aber sich sehr frühzeitig auch Gedanken gemacht hat, okay, wir haben dort unglaublich viel Innovation und unheimlich viel Know-how. Das heißt, wir müssen auch was für die Mitarbeitenden tun, damit sie an Bord bleiben. Und das sagt sich relativ einfach. Da ist auch sehr, sehr viel guter Wille. Aber was passiert ist, um auf deine Frage zurückzukommen, in der Praxis, nachdem Costa den Zuschlag bekommen hat und wir im August auch Teil der Costa-Gruppe geworden sind, hast du jetzt zusätzlich zu den 3 Unternehmen in einem natürlich noch ein 4. Unternehmen in einem. Und auch da die Erwartungshaltung, so Zitate wie, naja, Kostal hat ja Compleo gekauft, also sind wir Kostalianer ja jetzt die, die euch Compleo-Hanern sagen können, wo es lang geht. Dann hast du die Compleo-Leute, die sagen, ja, aber wir sind doch die Elektromobilitätsexperten, ihr habt uns doch deswegen gekauft, also wir sind doch die Branchenexperten. Also auch da wieder sehr, sehr viel Interpretation, sehr viel Auslegung, sehr viel Clash of Cultures. Das heißt, das bringt Komplexität. Hat aber, um es ins Positive zu drehen, jetzt natürlich die Möglichkeit oder die große Chance, dass wir wirklich mit einer sauberen Transformation und Organisationsentwicklung ein ganz, ganz stabiles und extrem gut zusammenarbeitendes Team zusammenbekommen. Und das war auch für mich die Initialzündung zu sagen, ich muss jetzt die Gelegenheit nutzen, wo wir Teil der Costa-Gruppe sind und auch Costa-Kolleginnen und Kollegen in die Compleo überführt wurden, in dem Bereich Ladeinfrastruktur. Und ich kann jetzt anfangen, sauber die Organisation zu entwickeln und habe mich dafür die Living Transformation entschieden.
Das war, glaube ich, im September
letzten
Jahres, 2023. Ja. Und da haben wir uns ja auch näher kennengelernt und die Workshops vor Ort. Und ich kann das nur widerspiegeln. Ja, das war immer ein, wie sind der, die sind die. Und da ist, glaube ich, so ein Ansatz, dass man sagt, jetzt investiere ich in die Organisation, in die Resilience, also in die Nachhaltigkeit dieser Organisation. Und ich bin froh, dass ihr da durchgestartet seid. Wie waren denn so die ersten Reaktionen? Vielleicht auch, wir haben den Ansatz ja dann gepitcht, vorgestellt den Führungskräften beider, also aller Seiten sozusagen.
Ja.
Wie hast du die als CEO, aber auch als Mensch, diese Reaktion damals wahrgenommen?
Ja, das lässt sich ganz gut beschreiben mit einem Zitat, was mir heute noch im Gedächtnis geblieben ist, als wir die Living Transformation in einem Workshop in Krefeld vorgestellt haben. Du erinnerst dich, gab es die erste und die bezeichnendste Frage, ja, ist das jetzt wieder eine andere Sau, die durchs Dorf getrieben wird? Und ich glaube, das drückt sehr bezeichnend aus, in welcher Situation das Team damals war. Ne? Also, auch da wieder historisch, die Compleo war Kapitalmarkt gelistet, im Prime Standard, wow, Gold, Frankfurter Börse, the sky is the limit. Zum Börsengang war die Compleo in den Tagesthemen, das schafft auch nicht jeder. Also man hat sich da gerühmt mit einer unglaublichen Kapitalmarkt-Story. Aber was ich am Kapitalmarkt machen muss, ist, ich muss Geschichten erzählen. Und zwar am fortlaufenden Band, um Geld einzusammeln. Ja. Und das hat der Compleo-Vorstand auch richtigerweise gemacht. Nur die Belegschaft oder die Kolleginnen und Kollegen haben es interpretiert als, ja, das sind immer unrealistische Ziele, die man nicht erreichen kann. Das ist hier noch was drauf, da noch was on top, da noch eine Aufgabe, hier noch ein Prospekt, da noch eine Acquisition. Das heißt, Das gesamte Team der Compleo ist mit Sonderaufgaben und Sonderprojekten so überfrachtet gewesen, dass sie das gar nicht als Entlastung wahrgenommen haben, sondern erst einmal als, da kommt jetzt ein Neuer und der hat wieder eine neue Idee und jetzt müssen wir wieder on top irgendwas machen. Deswegen glaube ich, war es ganz natürlich, dass wir am Anfang erst noch Ablehnung gehabt haben.
Ja, also ich kann mich an diese Situation auch noch, und sie ist ja auch aus der Situation, aus dieser Historie herauskommt, absolut nachvollziehbar. Ne? Ich meine, da kommt der eine um die Ecke und macht Objective and Q-Sites. Ne? 3 Monate später wird dem Vorstand irgendwas anderes verkauft, Scaled Agile Framework, danach Less, und irgendwie hört sich ja alles ziemlich geil an. Ja? Also warum nicht alles machen? Vielleicht hilft viel, viel.
Ja, ja, genau. So. Ja.
Und da finde ich, dass du da auch klar kommuniziert hast. Und ich glaube, das ist auch einer der Dinge, die Führungskräfte machen können, zu sagen, okay, wir machen das jetzt. Und das machen wir, ich nenne das immer seriöses Testen. Wir machen das seriös. Also wir machen es nicht irgendwie 2 Wochen und dann war es das, sondern nachhaltig. Und das gibt dann auch eine bestimmte Sicherheit. Weil nachdem du das Statement ja damals von 140 oder 100 Leuten da gesagt hast, war erstmal Ruhe im Schacht. Da war erstmal, okay, dann lass uns jetzt auf die Inhalte fokussieren, wenn der Weg, wie wir es machen, klar ist. Kannst du unseren Hörern und Hörerinnen denn mal kurz nochmal erklären, was so die Kernelemente waren von einer Living Transformation und wo du die Vorteile da siehst oder vielleicht auch die Herausforderungen?
Ja, sehr gern. Also wir haben die Living Transformation bewusst deswegen gewählt, weil sie sehr, sehr stark ja mit der Delegation des Handlungsspielraums und auch der Entscheidungsfähigkeit in die Teams arbeitet. Das heißt, wir haben durch die nie stattgefundene Post-Merge-Integration und aber auch durch die Insolvenz die Situation gehabt, dass extrem viel über den Tisch von Peter und mir als Vorstand gegangen ist. Das ist in der Insolvenz nicht auszuschließen und nicht vermeidbar, weil du halt durch dieses radikale Cashflow-Management und die Sanierung wirklich de facto jeden Euro entscheiden musst. Sorgt natürlich aber dafür, dass viele Führungskräfte auch das Mandat, Entscheidungen zu treffen, abgeben. Das heißt, du overrules eventuell existierende Strukturen in der Führungsmannschaft und damit auch das Mandat. Und das wiederherzustellen und wieder Führung in die Teams zu geben, auch Entscheidungen in die Teams zu geben. Was ist jetzt wichtig? Was ist dringend? Und was ist vielleicht beides? Und was ist aber auch nicht so wichtig? Das war mir ganz, ganz wichtig, damit, so wie du gesagt hast, ich die Organisation empowern kann. Ich kann nicht alles selbst tun. Ich kann auch komplexe Sachverhalte nicht alle selbst überblicken und entscheiden. Das heißt, ich brauche das Team, um leistungsfähig zu sein und auch erfolgreich zu sein. Und deswegen muss ich das Team auch empowern, selbst Entscheidungen zu treffen und in dieser Struktur, die es vorher nie gegeben hat, auch die richtigen Entscheidungen zu treffen und zu wissen, wer sind meine Stakeholder, wen muss ich vorher abholen. Und da bietet mir die Living Transformation eigentlich genau die Tools, die ich brauche, um zum einen die Organisation zu einem Team zu entwickeln, wieder leistungsfähig zu machen, weil darum geht es am Ende auch. Aber eben auch dafür zu sorgen, dass sie die richtigen Entscheidungen treffen können und auch wissen, wie sie die treffen können. Ja.
Was ist Transformation? Wie kann agile Zusammenarbeit gestaltet werden? Und was bringt Agilität eigentlich für wen? Diese und viele weitere spannende Fragen stellen wir uns nicht nur in diesem Podcast. Viele Antworten und konkrete Lösungsvorschläge findest du in unserem Buch Living Transformation. Die Living Transformation ist ein Ansatz für Organisationen, Coaches, Berater und Macher, um einen kontinuierlichen Veränderungsprozess aufzusetzen. Weitere Informationen und den Link zum Buch findest du unter living-transformation.com und in den Shownotes.
Ich glaube, dass auch der Ansatz, dass wir alle 3 Monate im Endeffekt nach vorne planen und eine Iteration halt auch jede 4 Wochen, beschert der Transformation die Möglichkeit halt auch, dass du eine bestimmte Transparenz drauf hast, ohne dass man in Kontrolle reinfällt, weil, sagen wir ganz ehrlich, es fühlt sich Abgabe von Delegation oder Abgabe von Macht, fühlt sich auch erstmal mit Unsicherheit. Und hier sieht man wirklich, was passiert. Und ich meine, wir laufen ja jetzt schon ein paar Iterationen und ich finde es ganz cool, ich habe ja auch einen Kontakt zu den Transformation Epic Teams, wie sie auch eigenständig Ideen voranbringen und auch ausführen und gucken, was passiert damit. Das ist, finde ich, sehr spannend. Und es gibt auch die Möglichkeit, wirklich auch langfristig was zu machen, weil für mich Transformation hat nie ein Ende. Also es ist kein Programm mit Anfang, Mitte und Ende, sondern im Endeffekt brauchen wir einen kontinuierlichen Verbesserungsprozess. Ne? Und egal, was ich da reinkippe, das kann in 2 Jahren bei euch vielleicht eine Restrukturierung der Aufbauorganisation sein. Ne? Also kein Gerüchte hier, ne? Sondern ein hypothetisches Beispiel. Ne? Also, und das finde ich halt so spannend. Und das habt ihr ja auch, so ist es auf jeden Fall von Mitarbeitern und Führungskräften sehr gut angenommen worden, auch sehr gezogen, dass sie diese neue Macht oder diese neue Möglichkeit zu entscheiden auch gezogen haben. Jetzt haben wir bei euch ja, bei der Living Transformation, habt ihr ja euch entschieden, erstmal im Führungskräftekreis, wobei der ist ja auch nicht klein, wie viele Führungskräfte habt ihr bei der Compleo?
In Summe etwas mehr als 50.
50 Führungskreis, klar. So, und dann haben wir gesagt, wir starten erstmal da. Was hat dich bewogen, erstmal dort zu starten und dann nachher den Schritt zu Mitarbeitenden zu machen?
Ja, wenn ich nach der reinen Lehre der Living Transformation vorgegangen wäre, ist natürlich das Ziel und auch das Bestreben, dass du die Verantwortung in die Teams gibst. Und in einem Projekt haben wir das auch direkt gemacht. Das ist ein Hochleistungslader, den wir für den Markt entwickelt haben. Oder also relativ schnell dein Fahrzeug vollladen kannst. Wir sprechen da vom HPC, dem High Power Charging. Das war eine unglaubliche Innovation und auch ein Riesenschritt in der Compleo, weil die technischen Anforderungen dieses Gerät signifikant höher sind als alles, was die Compleo bisher gemacht hat. Da haben wir Agilität direkt ins Team gegeben oder direkt mit dem Team erarbeitet. Warum? Weil dort das Team diejenigen sind, die auch die Verantwortung tragen und die auch die Informationen haben, die Transparenz herstellen können. Und da war mir wichtig, als ich das Projekt übernommen habe, herrschte absolute Intransparenz, es herrschte absolutes Chaos, weil der damalige Entwicklungschef immer wieder rein regiert hat, ne, und sehr autokratisch auch geführt hat. Das hat dazu geführt, dass das gesamte Team eigentlich hands-off gemacht hat. Also ist nicht mein Ding, geht mich nichts an, dann soll er doch selbst entscheiden. Und damit kam das Projekt durch eine enorm hohe Intransparenz und Ineffizienz nahezu zum Stillstand. Und wir haben das wiederbelebt und haben sehr, sehr schnell durch die Agile Coaches erst einmal dafür gesorgt, dass wir Transparenz reinkriegen, indem wir gesagt haben, schneidet doch das Projekt mal in Salamischeibchen, also in Iterationen. Und wir gucken einfach nicht auf den SOP, weil der hat sich schon 10-mal verschoben, der wird sich wahrscheinlich auch noch 10-mal verschieben, sondern schaut doch erstmal, was wollt ihr in den nächsten 3 Monaten machen, um so ein bisschen Sichtbarkeit reinzubringen.
Ganz kurz, ja. SOP steht für was?
Start of Production, Entschuldigung. Also dann, ja, wann das Produkt fertig sein muss. Ja. Ne? Das ist in der Automobilindustrie heilig, der SOP wird nie verschoben. Wir haben da so ein kleines bisschen Spielraum, aber es ist natürlich so, dass auch der Markt, wenn du es einmal ankündigst, darauf wartet. Ne? Und Kunden, ja, denen du versprichst, ja, das Gerät kommt, die warten drauf. Da haben wir das direkt mit dem Team gemacht. Warum habe ich das in Living Transformation nicht gemacht? Ich komme wieder zurück zu der nicht stattgefundenen Post-Merger-Integration, die Herausforderung, dass wir in diesen 3 ehemaligen Unternehmen, und jetzt kamen dann halt die Costa noch mit dazu, Führungskräfte auf gleichem Niveau haben, also auf gleicher Ebene. Ein Head-Off ist ein Head-Off, egal wie, aber der eine Kollege mag die Qualifizierung haben, 15 Jahre schon im Job, auch eine Fachkarriere vielleicht gemacht oder eine Management-Karriere, Entschuldigung, hat auch Ausbildung bekommen. Und dann gibt es aber auch Führungskräfte aus vor allem der Startup-Umgebung, die sind Führungskraft geworden, weil gerade ein Job frei war und ich wollte bei LinkedIn auch ein bisschen eine Karriere machen. Ne? Und deswegen hat man da einen Head-Off-Titel bekommen und ist dafür gar nicht oder dazu gar nicht in der Lage, weil man die Tools gar nicht hat, die Ausbildung nicht, die Qualifizierung nicht. Und das hat dazu geführt, dass wir eine absolute Heterogenität im Führungsteam hatten. Und damit entwickelt sich, wenn du eine Unsicherheit hast, die du nicht bearbeitest, auch so die berühmte Lähmschicht mit R. Also du hast tatsächlich in der sogenannten vertikalen Kommunikation unglaubliche Herausforderungen. Also Dinge, die wir uns im Führungskreis überlegen oder auch die Geschäftsführung überlegen, kommt in der Regel sehr selten beim Team an. Und ich habe gedacht, bevor wir jetzt alle überfrachten, ich brauche, um die Living Transformation erfolgreich als Organisationsentwicklung auch zu nutzen, Multiplikatoren. Und ich hatte nicht mal Multiplikatoren, weil die Führungskräfte, wie gesagt, selbst noch so mit sich selbst beschäftigt waren, sodass wir den auch mit euch ja gemeinsam entschieden haben, lasst uns erstmal im etwas kleineren Kreis anfangen und das waren die Führungskräfte, um sie als Multiplikatoren zu gewinnen.
Aber jetzt habt ihr mittlerweile die Mitarbeitenden nachgezogen, ja, und halt volle Transparenz, was ich finde, das ist auch interessant für Mitarbeitenden, die wollen ja auch wissen, was verändert sich, ne? Und auch, dass man ruhig Zwischenstände, sogenannte Draft-Versionen, ruhig teilt. Ich habe da die Anekdote aus dem großen Automotive, ne? Die haben in die Living Transformation haben die Aufbauorganisation getan, also haben gesagt, wir wollen unsere Aufbauorganisation ändern, also wirklich das Skeleton von das Skelett der Unternehmung. Und da war auch die Frage Transparenz, kann ich das allen Mitarbeitenden zeigen? Ne? Und meine Führerin war immer, ja, ich meine, Wir glauben, dass Menschen 450 PS-Wagen fahren können, dass Menschen Kinder kriegen können und dass auch die erfolgreich groß werden. Warum sollen wir nicht glauben, dass die Mitarbeitenden dann halt auch dort sehen, was Strafversion ist, was Schlimme, was kann passieren. Ne? Die fragen halt nach, warum ist das so, aber besser dann, als wenn es zu spät ist.
Ja. Hey, ich sehe da auch noch einen anderen Grund. Das ist ein ganz wichtiger Punkt, den du gerade angesprochen hast. Was wir in der Insolvenz gemerkt haben, ist, wenn immer ein Mensch mit Unsicherheit leben muss, fängt der Mensch an, inhaltlich auch zu schwimmen. Also es gibt so ein Sprichwort, ich habe ganz früher mal Journalismus studiert, mangelnde Informationen nährt den Boden für Interpretation. Das heißt, womit ich auch zu kämpfen hatte, war unglaublich viel dieser berühmte Flurfunk, aber in einer Ausprägung, der mir so auch noch nie begegnet ist in meinem Leben. Und die einzige Möglichkeit, wie du dem irgendwie entgegentreten kannst, ist halt klare Information und lieber auch ein bisschen mehr, aber eine absolut transparente, verbindliche Kommunikation. Also dieses berühmte Walk the Talk, Dinge kommunizieren, die im besten Fall schon stattgefunden haben, um sie als Ergebnisse zu präsentieren, ist die einzige Möglichkeit, denke ich, wie du Vertrauen schaffen kannst. Andernfalls rennst du halt immer dieser Legacy hinterher, diesem Erbe. Früher hat schon nie was geklappt und die haben uns früher das Blaue vom Himmel versprochen. Also die Neuen, warum sollen die das besser machen? Und deswegen finde ich es ganz, ganz wichtig, Verbindlichkeit reinzubringen. Und deswegen auch kann ich jeden auch ermutigen, in einer solchen Situation, in der ich es anschiebe und anstoßen möchte, lieber etwas mehr, weil das sind alles kluge Menschen, die werden mit der Information schon richtig umgehen. Ich habe weniger Angst, dass die Informationen irgendwie zum Wettbewerber nach draußen an den Markt kommen, als dass ich Angst habe, dass ich wertvolle Kolleginnen und Kollegen und auch Know-how verliere, weil sie nicht richtig informiert sind.
Ja, das mit den an den Markt kommen Informationen haben wir ja aus Toyota-Zeiten schon. Und nach dem Motto, ja, wenn Ford die Toyota-Information hat, ist nicht schlimm, dann sind wir schon wieder 2-3 Jahre weiter. Cool. Du sprachst das mit den Führungskräften an und ich würde fast sagen, es ist nicht nur in Startups so, dass der Weg zu einer Führungskraft extrem heterogen sein kann. Ne? Also wenn ich jetzt bei unseren Kunden schaue, wie die Beförderungswege sind, sind das häufig Menschen, die gut in einem Projekt, gut in einer Technik, gut in einer Ingenieursdienstleistung, gut in einer Entwicklung waren, dass die dann sozusagen empowered werden oder zu Führungskräften werden, aber ohne oder mit wenig eigentlich der Frage dahinter, liegt mir das, wie schaffe ich diesen Weg dahin? Was hast du denn neben der Living Transformation als Organisationsveränderung, was sind so Ansprüche, die du an Führungskräfte in deinem Team in dieser, du hast es so schon angesprochen, Lehmschicht mit E und Ä oder und oder, ne, hast, wie sieht so eine Führungskraft der Zukunft aus, was die Kommunikation, die Arbeit mit Mitarbeitenden, aber auch die Arbeitsweise angeht?
Also ich glaube, über allem steht, dass welche Organisationsform auch immer wir wählen, die Unternehmen im globalen Wettbewerb, aber auch im nationalen Wettbewerb Bestand haben müssen. Also am Ende, wenn wir ganz, ganz ehrlich sind und es mal auf ein Ziel runterbrechen, muss jede Organisation erfolgreich sein, weil irgendwo, ne, muss mein Gehalt herkommen und muss ich mich auch in meinem Leben, auch wenn meine Work-Life-Balance vielleicht ausgeglichen ist, refinanzieren können. Das heißt, ja, der wirtschaftliche Erfolg des Unternehmens, für das ich arbeite, ist nun mal bei allen Arbeitsmodellen, die wir haben, übergeordnetes Ziel und wird es wahrscheinlich global, wie gesagt, auch immer wieder bleiben. That said, wie es so schön heißt, vor dem Hintergrund gibt es aber verschiedene Modelle, wie ich das erreichen kann. Und da ist der nächste Schritt, der meiner Meinung nach ganz wichtig ist, die Motivation und das Empowerment des Teams. Das heißt, die Führungskraft, die ideale Führungskraft ist für mich jemand, der nicht den Anspruch hat, tiefen Verständnis und absolutes Mehrwissen in dem Bereich zu haben, den sie oder er führt, sondern im Idealfall ein Team von motivierten, talentierten Mitarbeitenden zu haben, die ich dadurch, dass ich sie in eine Situation versetze, dass sie ihren Job bestmöglich machen können und dabei auch noch Spaß haben und sich auch ausgeglichen fühlen, ist ganz wichtig, mir natürlich in meinem Team helfen und dann in der Pyramide wieder nach oben auch dem Unternehmen helfen, die Ziele zu erreichen. Also eine ideale Führungskraft steuert da wohl notwendig nach, aber steuert nicht grundsätzlich, sondern hilft eher den Mitarbeitenden die Möglichkeit zu geben oder gibt den Mitarbeitern die Möglichkeit, sich A, selbst zu entfalten und damit natürlich automatisch auch eine Leistungsfähigkeit in den Teams und dann wieder übergeordnet im ganzen Unternehmen stattgefunden hat. Das Thema, wo das Ganze stattfindet, ist ja auch ein ganz großes Thema im Moment. Homeoffice, hybrides Arbeiten. Ich glaube, da gibt es mittlerweile keine goldene Regel mehr. Auch da, in aller Offenheit, haben wir beide Erfahrungen gemacht. Wir haben Kolleginnen und Kollegen, die im Homeoffice wirklich toll arbeiten. Wenn ich eine technische Dokumentation schreibe und dafür brauche ich 8 Stunden, dann kann ich das auch daheim machen. Also das ist sicherlich eine Form der Arbeit, die uns auch die nächsten Jahre oder jetzt auf immer und ewig begleiten wird. Aber was wir gemerkt haben und was viele auch bestätigt haben und sich auch wieder ein Stück weit zurückwünschen, ist, gerade in einer Krisensituation wie der Insolvenz, es fehlte halt dieser typische Stallgeruch, wie man so schön sagt. Ne? Also das Corporate Philosophy baust du nicht über MS Teams oder Zoom auf, sondern dazu musst du mit Menschen arbeiten und dazu musst du auch Menschen zusammenbringen. Und wir merken, dass am Anfang extrem viel Abneigung gegen dieses Zurückkommen ins Büro war. Mittlerweile ist das aber tatsächlich sehr ausgeglichen. Und da spielen die Führungskräfte natürlich auch eine große Rolle. Also ideale Führungskraft für mich ist auch jemand, der das gut steuern kann. Ne? Der so ein bisschen Blick drauf hat und sagt, okay, hier lasse ich gewähren und hier lasse ich das Team einfach machen, weil ich vertraue ihnen. Also Vertrauen ist ganz, ganz wichtig. Da, wo es notwendig ist, da helfe ich auch. Du hattest es vorhin gesagt, Führungskräfte haben nicht immer den gleichen Ausbildungsstand, Wissensstand, auch Kompetenzstand. Also ist auch die Aufgabe von uns als Führungskräften, dann nicht gleich zu sagen, ah, taugt nichts, muss weg oder müssen wir ersetzen, sondern was kann ich denn tun, damit ich die Kolleginnen und den Kollegen in die Lage versetze, meinem Anspruch gerecht zu werden und daran arbeiten.
Und das führt mich auch dazu, man sagt ja oft, ja, die Führungskraft der Zukunft hat eigentlich gar nichts mehr zu tun, kann sich zurücklehnen oder existiert gar nicht mehr. Und ich glaube, das Gegenteil ist der Fall. Wenn man überlegt, ich kann mich nur selber motivieren. Das heißt, die Führungskraft hat die herausfordernde Aufgabe, eine Umgebung zu schaffen, ein System zu schaffen. Ich nenne das System als ganzheitliches Konfigurationsmodell von Prozessen, von Regeln, von Arbeitsweise. Das heißt, das ist hochkomplex. Schraube ich an einer Sache was rum, beispielsweise alle wieder zurück ins Office, habe ich an anderen Seiten bestimmte Reaktionen. Und ich glaube, dieses Modell, dass man das langsam lernt zu bespielen und halt auch seine oder ihre Erfahrungen damit zu machen, ist eine komplette Änderung meiner Führungsaufgabe. Ich habe nicht mehr die Aufgabe, ein Projekt in die Zahlen zu bringen, sondern ein System zu schaffen, dass alle Mitarbeitenden im Endeffekt motiviert sind und auch richtig ausgerichtet sind. Ne? Also, und das ist, ich glaube, das ist teilweise erlernbar, vieles auch über Erfahrungsaustausch. Das heißt, die Führungskräfte unter sich in einer Art Community, wo sie sich selber offen, sage ich mal, weiterentwickeln, egal aus welchen Kulturen sie kommen, sie formen eine neue. Ne? Wir haben das ja auf der Führungskräftekonferenz damals in Krefeld, haben wir ja damit angefangen, Werkzeuge kennenzulernen, wie man das System besser versteht. Erinnerst du dich noch an Moving Motivators?
Ja, ja.
Das sind so Dinge, die am Anfang bei vielen klassischen Führungskräften erstmal zu Nackenhaare stellen sich hoch, weil bunte Bilder. Und nachher, wenn sie merken, da sind Studien hinter, da sind Psychologie dahinter, da sind Teamdynamiken hinter und dergleichen, dann hat man, glaube ich, auch einen ganz anderen Respekt als Führungskraft. Ne? Ja. Und wir hatten jetzt vor kurzem ein Training über die Akademie, Agile Akademie, Management 3.0, da sind solche Themen halt genau gefragt. Ne? Wie kann ich Werkzeuge nutzen, die mich als Führungskraft eigentlich befähigen dazu und mich auch über den Horizont weiterbilden. Wenn wir jetzt mal über den Horizont gucken und wir gucken so ein bisschen in die Zukunft, wo siehst du, wenn ich jetzt die Compleo sehe, am Ende des Jahres 2024? Wir sind auf der Weihnachtsfeier. Vielleicht bin ich diesmal auch eingeladen. Aber wir feiern da ein bisschen, ja. Und haben Glühwein in der Hand. Und du schaust auf das Jahr 2024 zurück. Und ich gehe mal davon aus, wir sind erfolgreich. Wir haben diese XXX, die wir uns als Ziel gesetzt haben, das ist jetzt mal abgehakt. Aber wie würdest du die Belegschaft sehen? Was würdest du als Rede sozusagen mit reingeben unter der Voraussetzung, das hat sich alles so ergeben, wie du dir das als CEO vorstellst?
Zum einen sind wir dann erfolgreich, wenn wir zur Weihnachtsfeier stehen, Glühwein in der Hand haben, es sind noch genau die Kolleginnen und Kollegen da, die heute noch da sind oder die heute da sind. Und wir haben vielleicht ein paar dazu bekommen. Natürlich wirtschaftlich sinnvoll, aber sprich, Erfolg haben wir dann auch mit der Living Transformation und mit der Organisationsentwicklung, wenn wir es geschafft haben, dass wir die Kolleginnen und Kollegen überzeugen, dass es sich lohnt, für die Compleo zu arbeiten, dass es Spaß macht, bei der Compleo zu arbeiten, dass es auch sinnvolle Arbeit ist. Ich verbringe so viel Zeit meines Tages und meines Lebens auf Arbeit, ich möchte das nicht sinnlos machen, sondern ich möchte absolut einen Sinn darin sehen. Ne? Und deswegen zur Weihnachtsfeier wäre das erste, das Ziel von XXX, das haben wir abgehakt, das haben wir geschafft, aber wir sind halt auch als Organisation zusammengewachsen. Mhm. Wir sehen Sinn in der Arbeit, wir haben ein Stück weit diesen Riesenberg an Intransparenz und Komplexität, die den Compleo nun mal hat, wegen nicht existierender Prozesse, auch unterschiedlicher Verständnis von Prozessauslegung. Das haben wir Gott sei Dank alles beseitigt, weil wir als Team gemeinsam daran gearbeitet haben, dass wir jeden Tag das Unternehmen ein Stückchen besser machen und damit natürlich auch unseren eigenen Arbeitsalltag verbessern. Und dann, glaube ich, können wir auch einen zweiten Glühwein uns leisten, weil wir dann auf 25 anstoßen. Und ich bin mir sicher, und, Spaß beiseite, das Jahr 2024 ist halt so das Basisjahr der Compleo. Ne? Wir sind jetzt Teil der Costa-Gruppe. Der Markt wächst rasant. Das heißt nicht, und das sehen wir auch, dass wir automatisch mitwachsen, sondern da muss man sich sehr strecken, dass man da auch mitkommt, weil natürlich erstmal die Ressentiments gegenüber einem ehemals insolventen Unternehmen und Unternehmen mit schlechter Performance und schlechtem Service noch sehr hoch sind. Und dann habe ich noch ein Team, was völlig overwhelmed ist, was völlig auch teilweise so ein bisschen ausgelaugt ist, müde geworden ist. Das heißt, ich habe sehr schwierige Parameter von draußen und von drin. Und wenn uns das gelingt, beide über den Lauf des Jahres 2024 abzubauen, wovon ich ausgehe mit eurer Hilfe, und wir eine tolle Organisation haben, wie gesagt, in der es Spaß macht zu arbeiten, dann kommt der Erfolg und da bin ich fest überzeugt von ganz allein.
Das sind doch perfekte Schlussworte für die Podcast-Folge hier. Vielen Dank, dass du Gast bei der Living Transformation Podcast heute hier in Düsseldorf im Campus Factory warst. Ja, ich wünsche der Compleo und dir viel, viel Erfolg und viel Spaß. Und mit dem Spaß kommt der Erfolg. Also
definitiv.
Gut, vielen Dank.
Ich danke dir. Danke mal.
Danke dir.
Das war der Living Transformation Podcast. Der Podcast für agile und digitale Transformation. Wenn ihr Fragen oder Kommentare zu dieser Folge oder direkt an unseren Gast oder Gäste habt, nutzt gerne die Kommentarfunktion auf Apple Podcast, Spotify oder worüber ihr uns hört. Für all diejenigen unter euch, die noch mehr über das Thema Living Transformation herausfinden wollen, nutzt gerne unsere Website unter living-transformation.com. Hier findet ihr weitere spannende Informationen zu dem Ansatz sowie unserem Buch. Wenn ihr Themenwünsche für weitere Folgen habt oder selbst einmal mit uns rund um das Thema Transformation diskutieren wollt, schreibt uns gerne eine E-Mail an podcast@living-transformation.com. Darüber hinaus freuen wir uns über Bewertungen bei Apple Podcast, Spotify und Co. Bewertet uns und lasst uns ein Feedback da. Und damit ihr in Zukunft keine neue Folge verpasst, abonniert diesen Podcast.